Wir führen unsere Themenreihe fort, Gemeinschaft nah am Herzen Gottes. Heute mit dem Thema, dass wir berufen sind zum Lieben, so wie wir das gerade auch schon gehört haben in der Schriftlesung, dass wir der Berufung, also dem Ruf, mit dem Gott uns gerufen hat, würdig leben, dass wir demütig miteinander umgehen, in Sanftmut, in Liebe einander tragen, in Geduld. Und die Frage ist, wie geht das eigentlich? Woher kommt diese Kraft, um das auch im Miteinander der Gemeinschaft zu leben, sodass wirklich Gemeinde Jesu ein Ort ist, wo der lebendige Gott erfahren wird, wo der auch in der Gemeinschaft von Christen erfahren wird, sodass wir wirklich einen Unterschied machen in unserer Welt. Wir möchten uns anleiten lassen, dieser göttlichen Liebe auf die Spur zu kommen mit der Geschichte des Neuanfangs des Petrus. Ich lese uns dazu aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm: Leite und hüte meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge und du kennst mein Herz und du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Amen, ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Und dann sagte Jesus zu ihm: Komm und folge mir. Ich liebe die Heilige Schrift, sie ist durchdrungen von dem Gott, der das Heil ist, vom Heiligen Geist. Und so führt uns auch die Schrift und auch diese Erzählung immer wieder neu zu dem, der das Heil ist, nämlich zu Gott selbst und zu seinem Sohn Jesus Christus. Und nichts auch an dieser Geschichte aus dem 21. Kapitel vom Johannesevangelium ist hier zufällig. Die Zahlen sind ganz bewusst gewählt, sie haben eine tiefe Bedeutung. Jede Spur der Erzählung hat eine tiefe Bedeutung, die ist so tief, dass ich die gar nicht ausführen kann, denn es ist eine Geschichte, die wir unser Leben lang immer wieder lesen dürfen, uns davon anleiten dürfen, in die Beziehung mit Gott zu kommen. Es ist ein neuer Anfang mit Tiefgang, denn die Begegnung mit dem Auferstandenen, sie verändert wirklich alles. Johannes sagt, das ist nun das dritte Mal, dass der auferstandene Jesus nach seiner Auferweckung seinen Jüngern begegnet. Zweimal als gesamter Gemeinschaft in der Zwölfergruppe, einmal war Thomas nicht mit dabei, wo er gesagt hat: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann wird erzählt, dass Petrus, die hatten das irgendwie noch gar nicht so richtig begriffen, die haben lange gebraucht, um zu merken, Jesus ist wirklich lebendig. Heißt es, Simon Petrus sagte: So, ich gehe wieder fischen, ich gehe mit wieder nach Galiläa, ich tue wieder das, was ich tue, denn ich habe versagt anscheinend. Und wer geht mit? Und dann finden sich noch andere und dann gehen sie mit 7 Leuten, insgesamt zu 7, gehen sie wieder zurück in ihre alte Heimat an den See Tiberias und gehen wieder fischen. Und Petrus tut das ja mit einem schweren Rucksack. Jesus hatte ihm eine tiefe Berufung ausgesprochen, schon als er ihn berief. Du bist nicht nur der Sohn von Johannes oder von Jona, wie es in den anderen Evangelien heißt, sondern du bist der Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Und Petrus hatte sich ziemlich brüchig erwiesen, kein Fundament, auf dem man bauen konnte. Er hatte Jesus 3-mal verleugnet. Und mit diesem Rucksack geht Petrus in seinen Alltag zurück und die Frage ist, wie wird Jesus weiter mit ihm gehen? Wird er an dessen Berufung festhalten? Wie wird Jesus mit ihm umgehen? Die Frage steht ja noch offen. Und dann sind sie fischen und dann wiederholt sich die Geschichte, die wir schon am Anfang der Evangelien lesen. Die Jünger sind am Fischen und sie geben sich Mühe und die Netze bleiben leer. Frustriert und müde kommen sie haben nichts gefangen. Und schon wieder steht da jemand am See, einmal Jesus aus Nazareth, jetzt Jesus der Auferstandene, und er hat es die ganze Nacht mit angesehen, wie sie müde sind. Und dann kommen sie mit ihren leeren Netzen und der Herr sagt erneut, so jetzt werft wieder eure Netze aus. Und dann erleben sie allesamt zum zweiten Mal das, was sie schon am Anfang ihrer Berufung erlebt haben, dass die Netze auf einmal wieder voll sind. Halleluja, es passiert ein zweites Mal. Und der Herr Jesus als Auferstandener wartet nun am Ufer und er hat ein Kohlenfeuer angezündet. Tiefe Symbolik. Wann war das letzte Mal, als Petrus an einem Kohlenfeuer stand? Es war tief in der Nacht im Hof des Hohen Priesters, in der Nacht, als Jesus verraten wurde. Und das Kohlenfeuer, an diesem Kohlenfeuer hat er Jesus dreimal verraten. Vor einem jungen Teenager-Mädchen, du warst doch auch mit dabei. Nein, ich kenne Jesus nicht. Und andere fragten ihn, dreimal stand dieses Kohlenfeuer für sein totales Versagen. Und nun kommt er vom See mit dem fetten Fang und der Herr Jesus hat schon wieder ein Kohlenfeuer angezündet. Wahnsinn, oder? Und dieses Kohlenfeuer, das Gespräch an diesem Feuer wird zu einem tiefen Neuanfang. Und dann, nicht ohne Grund, dreimal, das ist die Zahl der Vollkommenheit, muss Petrus sich etwas fragen lassen. Petrus, hast du mich von Herzen lieb? Das darf Jesus uns fragen. Dreimal soll er und wirklich auch seine Antwort geben. Ja, Herr, ich hab dich lieb. Und dreimal wird auch das gelten, was Jesus sagt. Jetzt sorge für meine Schafe und Lämmer. Ich werde diese Berufung erneuern. Übrigens auch spannend, wenn Jesus uns vergibt, unsere Schuld, dann geht es nicht nur, jetzt ist euer Konto auf Null oder sonst was, sondern auch da, worin wir versagt haben, wo Gott uns neu beauftragt, wird auch unser altes Leben, dieser Wunsch nach Erneuerung, Gott wird das Heiligen, Reinigen in einen neuen Dienst überführen. Und wir möchten nun diese tiefe Frage, die sich letztendlich immer wieder um dasselbe dreht und vertieft wird, nochmal genauer anschauen. Ein erster Gedanke, mehr lieben, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und im Griechischen, spannend, es gibt keine deutsche Übersetzung, kann das gut darstellen. Jesus fragt ihn hier mit der göttlichen Liebe. Liebst du mich mehr? Hast du die göttliche Liebe, die sich nicht abhängig macht von deiner Angst? Die Liebe, die von Gott kommt, die aus dem Überfluss kommt, die treu bleibt, auch wenn wir untreu sind. Liebst du mich mit dieser göttlichen Liebe? Und er fragt ihn, liebst du mich mehr als die anderen sechs hier? Komme ich jetzt gleich noch drauf. Und das, was ich toll finde, ich habe oft schon darüber gesprochen, wenn ihr euch die Bibel anschaut, wenn Gott zu uns Menschen redet oder zu seinem Volk, dann tut er das meistens, indem er uns Fragen stellt. Das ist Gottes Wesenszug, mit dem er mit uns in Beziehung kommt. Schon Adam und Eva, nachdem sie sich losgerissen haben, was fragt Gott? Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du? Und wer sich davon rufen lässt von Gott, der wird zurückrufen in die Gemeinschaft. Elia im Alten Testament, völlig fertig. Gott fragt ihn, Elia, was machst du hier? Das ist die Frage nach dem Herzen. Und dann schütten Menschen ihr Herz aus. Die Kranken hat er oft gefragt im Neuen Testament, was willst du, dass ich für dich tun soll? Frage ich übrigens auch, wenn ich Gespräche habe mit Menschen. Was wünschst du dir, was Jesus für dich tun soll? Das ist eine ganz tiefe Frage, denn das wissen wir oft gar nicht. Aber lass dich von den Fragen locken. Und auch die Frage, was wir gerade gesungen haben, woher, wohin sonst sollten wir gehen, ist die Antwort auf die Frage, was ist mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Jesus hat gefragt, ja, ihr könnt weggehen. Wollt ihr mich auch verlassen? Und dann machten sie sich darüber Gedanken, Herr, was ist die Grundlage unseres Lebens? Sie sagten, ja, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und wer sich von Gott fragen lässt, das ist die Art, wie er mit uns in Beziehung kommt. Wenn du dir die Fragen ernst nimmst, dann bleibst du in Beziehung mit ihm. Lass nicht locker. Und Jesus fragt nun Petrus, hast du mich mehr lieb als die anderen? Die Frage des Vergleiches. Und das, was Jesus hier heil machen möchte bei Petrus, ist die Sünde. Dieser alte Mensch, der sich ständig über andere überhebt. Denn das war ja der Wesenszug von Petrus. In Johannes und in allen Evangelien deutlich ausgeführt. Petrus sagte, bevor Jesus ans Kreuz ging, Jesus, wenn auch alle anderen hier, meine allen Kollegen, auch wenn die alle dir absagen und müde werden, ich bleibe bei dir, ich werde mit dir in den Tod gehen. Petrus hatte ein unheimlich starkes Denken für sich. Er ist treu, ich habe die Kraft, ich werde dir treu bleiben. Und er ist der, der am tiefsten fallen wird und der damit seinen ganzen Egoismus und auch seine Selbstüberschätzung damit offenbart hat. Ich möchte dich fragen, die auch diese Frage mehr als, ich kenne das auch aus meinem Leben, wie oft vergleichen sich auch Christen mit anderen Christen. Ich bete mehr als andere, ich glaube treuer als die anderen, ich habe ein besseres Bibelverständnis als die anderen, wir haben die bessere Liturgie als die anderen. Ich kenne das aus meinem Leben, auch gerade so als Freikirche, dass man sich ständig in der Abgrenzung zu anderen definiert selber. Und ich merke, je älter ich werde, boah, Jesus geht es nicht darum, sondern er möchte, dass jeder einzelne Mensch und auch jede einzelne Gemeinde und Kirche seine eigene Antwort gibt darauf, auf die Frage, ob wir Jesus lieben und nicht aus der Abgrenzung. Und das Schöne ist, dass Petrus das auch hier tief spürt, denn ihr spürt in seiner Antwort, Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt nicht mehr, ja Herr, du weißt, dass ich dich mehr lieb habe als die anderen. Das hätte er vielleicht vor seiner Verleugnung gesagt. Und noch etwas Tiefes seht ihr hier, Petrus antwortet nicht mit der göttlichen Liebe, sondern mit der menschlichen Liebe, Philo im Griechischen. Ja Herr, du weißt, dass ich, wir würden sagen, dass ich dich gern habe, dass ich dich schwer in Ordnung finde. Aber Petrus erkennt auch, die Liebe, mit der ich dich eigentlich lieben sollte, die habe ich nun wirklich nicht. Und jetzt seht ihr die ganze göttliche Gnade und Jesus reicht diese menschliche Liebe, dass er ihn trotzdem bei seiner Berufung belässt und sagt, so und nun sorge für meine Lämmer. Darum geht es zunächst einmal heil werden von dem Vergleichen mit dem anderen. Und dann gibt es noch eine zweite Spur, die ich von einem Bischof gelernt habe in der Vorbereitung. Jesus ruft den Petrus in eine hohe Verantwortung, nämlich die Gemeinde Gottes zu leiten. Es ist ein Ruf für alle, die in Verantwortung für Menschen gerufen werden. Und es ist die Gemeinde Jesu. Es sind meine Lämmer, sagt Jesus. Und Jesus benutzt hier für Lämmer einmalig im Neuen Testament das Wort für schwache Schafe, die kaputt sind, die müde sind, die nicht immer alles richtig machen, die noch Wachstumspotenzial haben. Wie leitet man eigentlich Menschen, die Anleitung brauchen? Und deswegen gilt auch, wenn wir in der Gemeinde Jesu für schwache Menschen da sein sollen, dann braucht man wirklich auch mehr göttliche Liebe, als wir selber in uns haben. Wen Gott in Verantwortung für Menschen beruft, auch in der Gemeinde Jesu, und je mehr Menschen, umso mehr Liebe wirst du brauchen. Du brauchst mehr Geduld mit anderen. Du brauchst mehr Freundlichkeit. Du brauchst viel mehr Barmherzigkeit. Du brauchst so viele Trostpflaster, weil auch in der Gemeinde Jesu man sich einander oft fertig macht. Du brauchst das, was wir Resilienz nennen. Du brauchst göttliche Resilienz, damit du nicht müde wirst, eine Herde zu leiten. Wen Gott in Verantwortung ruft, in die Gemeinde Jesu, der braucht wirklich göttliche Agape. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Kraft zum Verzicht, alle die Früchte des Geistes. Und das Spannende ist, die haben wir nicht aus menschlicher Kraft in uns selber. Und darum, die bekommen wir nur von Jesus. Und darum fragt Petrus Jesus, hast du mich lieb? Weil wir diese Kraft nur von ihm bekommen. Und darum der Ruf in die Beziehung zu Jesus, nur, ich kann wirklich nur gut für Menschen da sein, für schwache Menschen da sein, wenn ich diese göttliche Liebe habe. Und ich kann nur da sein, wenn ich andere Geschwister nicht verachte. Wenn ich einen geistlichen Hochmut habe, sage, ich bin eigentlich besser als du, ich liebe besser, ich bin viel weiter im Glauben als du, dann wird es unsere Gemeinschaft vergiften. Dann sind auch keine seelsorgerlichen Begegnungen möglich. Du wirst einem Menschen abspüren, ob er dich eigentlich innerlich verachtet, mit Hochmut betrachtet oder ob er weiß, hey, wir sind geliebte Kinder Gottes, wir stehen auf einer Stufe. Auch wichtig für die Seelsorge. Nur dort können wir uns öffnen, wo wir uns als barmherzige, geliebte Kinder wissen. Dann geht's weiter. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, wieder liebst du mich mit der göttlichen Liebe. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wieder die Antwort mit der menschlichen Liebe. Dann sagte Jesus zu ihm, leite und hüte meine Schafe. Jesus lieben lernen. Schon wieder geht es jetzt um dieses große Wort Liebe. Aber jetzt sind wir wirklich im Glutkern von christlichem Glauben, überhaupt von der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Denn dazu sind wir berufen, Gott zu lieben. Schon an Israel erging ja der Ruf, was ist das höchste Gebot, Deuteronomium 5? Du sollst deinen Herrn, den Gott, der dich von Herzen liebt, der alles für dich gibt, der sich ganz für dich hingibt. Du sollst den Herrn lieb haben, mehr nicht, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit allem, was du bist. Zu nichts anderem sind wir berufen, so wie Gott ganz für uns da ist, ungeteilt. Und in Jesus sehen wir, der hat sich ganz gegeben, bis in seine leibliche Hingabe am Kreuz. Mehr kann Gott nicht geben. Gott hat es getan und wir Menschen sollen als unsere Antwort auf seine Liebe uns nun wiederum auch ganz Gott zur Verfügung stellen, ihn als Antwort zurücklieben. Mehr fordert Gott nicht. Und zwar jedem von einzelnen so, wie er es in seiner Liebesfähigkeit kann, ohne Vergleich. Das Spannende ist hier nun, im Alten Testament gilt die göttliche Liebe allein Jahwe dem Herrn. Hier fragt Jesus, liebst du mich? Das heißt, Jesus, der Gesandte Gottes, der Christus und Gott stehen auf einer Stufe. Ihnen gebührt beide dieselbe Liebe, dieselbe Ehrfurcht. Beide sind dieselbe Kraftquelle. Auch Paulus wird später in seinem tollen Brief Korinther im Hohelied an die Liebe das ins Zentrum setzen. Egal wie leid, du kannst hohe Leitungsbegabungen haben, aber wenn du nicht es aus göttlicher Liebe machst, aus Kraft von Gott, die durch dich fließt zu anderen, dann ist es nutzlos. Du kannst die beste Supermom sein, du kannst dich in deinem Beruf, wo Gott dich auch gebrauchen möchte, selbst verwirklichen, aber wenn du es nicht aus der Liebe zu Gott machst, dich nicht immer wieder neu füllen lässt und es weitergibst an andere, dann wird dein Dienst keine Frucht haben. Du kannst, sagt Paulus, selbst den Märtyrertod sterben. Petrus starb ihn ja später nach den Zeugen der Kirchengeschichte auch. Er starb auch am Kreuz. Du kannst selbst für Jesus dein Leben hingeben. Wenn es aber nicht eine Hingabe aus Liebe zu ihm war, dann ist auch das egal. Wir lernen also erst durch die Liebe von und zu Gott und Jesus werden unsere Dienste, die wir auch tun im Leben, unsere Strukturen, unsere Programme, auch unsere Seelsorge, unser ganzes Beten, unser Bibellesen, unsere Bekenntnisse, alle Beziehungen, in denen wir leben, erst durch die Liebe mit Jesus und zu Jesus wird es von göttlicher Kraft erfüllt. Und darum hat C.S. Lewis schon in den 60er Jahren in einem tollen Buch geschrieben, wir müssen first things first sein lassen. Stell also die Liebe zu Gott und zu Jesus in das Zentrum deines Lebens, deines Strebens. Und dann wird alles Zweite, was daraus erwächst, deine Frucht für andere, die wird durch diese Liebe gesegnet werden. Wenn du die zweiten Dinge an die ersten Stelle setzt, die können auch gut sein, wirst du auch das Erste verlieren. Und er möchte aber Mut machen zu sagen, stelle die Liebe zu Jesus und die Beziehung, die muss im Zentrum sein. Und dann wird dein Leben wie ein blühender Baum sein, durch den alles andere, wozu Gott dich gebrauchen möchte, auch gesegnet wird. Aber wie geht denn das, Jesus lieben? Sehr spannend. Zunächst einmal heißt das im Alten Testament, Gott lieb haben. Du bist ein bedürftiger Mensch. Du sollst mit deinem Hunger nach Leben. Du sollst zu Gott kommen und dich füllen lassen. Die Psalmbeter immer wieder, Herr, ich habe Durst, fülle meinen Mund. Mach deinen Mund auf, ich möchte ihn füllen. Dich versorgen lassen von ihm. Du sollst mit deinen Sehnsüchten nach Leben zu keinem anderen gehen als zu dem lebendigen Gott. Geh nicht an die zweiten oder dritten Quellen, die dich satt machen. Sondern du wirst ihn lieben, wenn du alle die Sehnsucht deines Herzens, wenn du dich von Gott füllen lässt, so lässt du dich lieben, denn er möchte dich reich beschenken. Du sollst mit deinen tiefen Unmöglichkeiten, mit deinen Sünden, sollst du zu keinem anderen gehen, als zu deinem geliebten Vater im Himmel und zu Jesus, der dir das vergeben möchte. So liebt man Gott, indem man mit seinem Versagen zu ihm kommt, der ja gerne und großzügig vergibt. Du sollst dir Gottes Wort gefallen lassen, seine ganzen Zusagen. Ich habe gute Gedanken für euch, sagt Gott im Jeremia-Brief. Gedanken voller Zukunft und Hoffnung. So, das möchte ich euch schenken. Und Jesus lieben, Gott lieben, heißt mein Vertrauen auf diese guten Zusagen zu setzen. Und das als Identität und Richtschnur meines Lebens zu machen. Und zugleich auch sagt Jesus, wer mich lieb hat, der wird meine Gebote halten. Auch das, was mich herausfordert. Das, was mir völlig zugegen ist. Auch das mir sagen lassen von ihm. Und mit all meiner Unvollkommenheit lernen, auch diesem heiligen Ruf, der mich berufen hat, diesem neuen Leben nachzustreben. Darin liebe ich Gott. Und das dann zu tun in der Kraft, wie ich es tun kann. Das heißt es, Jesus zu lieben. Und so wünsche ich mir überhaupt für unsere Gemeinde, für alle Kirchen, für alle, die mit Jesus unterwegs sind, egal in welchem Dienst wir stehen, ob wir Auf- und Abbauteam sind, ob wir verkündigen, ob wir Musik machen, ob wir Kaffee ausschütten, ob wir uns um Kinder kümmern, ob wir an Sterbebetten stehen, ob wir in Gesprächen sind. Eine Gemeinde wird dann lebendig sein, wenn die einzelnen Mitglieder auch nah am Herzen von Jesus sind und sich für die einzelnen Dienste, Herausforderungen, in denen wir stehen, für unsere Kindererziehung, für die Pflege unserer Eltern, wo auch immer Gott zu uns beruft im Leben, dass wir uns die Kraft von ihm schenken lassen. Und dann sind wir Gefäße, durch die die Liebe Gottes zu anderen fließen kann. Und wenn wir diese Beziehung vernachlässigen, dann werden auch die Früchte, alles, was wir tun, dann werden sie veröden. Und deswegen wird immer der Rückruf kommen, hast du mich lieb? Jesus ruft uns immer wieder in Beziehung zu sich, weil das unser tiefstes Glück ist und alles Weitere wird daraus folgen. Und die letzte Frage, ein drittes Mal fragte Jesus Simon von Johannes, und jetzt spannend, könnt ihr hinten lesen, hast du mich lieb? Jetzt lässt sich Jesus, Halleluja, auf das Niveau von Petrus runter. Jetzt sagt er nur noch, ich erwarte jetzt nicht die göttliche Liebe, hast du mich, magst du mich, Philo. So erniedrigt sich Jesus, Halleluja. Kann man in deutschen Übersetzungen nicht lesen, deswegen das Griechische mal hier. Aber nun spannend, Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, ja Herr, du weißt alle Dinge, du kennst mich doch und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Jesu Liebe zu uns, die traut uns ganz viel zu und die mutet uns auch ganz viel zu. Und zunächst einmal eine tiefe Selbsterkenntnis. Petrus wird traurig und das kann dir passieren, wenn du mit Jesus lebst und je länger vielleicht, umso mehr, dass auch manchmal in dem Sprechen mit Jesus eine Traurigkeit in dein Leben kommt. Nicht, weil der dich fertig machen möchte, sondern weil du dich tiefer erkennst. Petrus wusste ja, der Jesus hat mich lieb und trotzdem denkst du, boah, Herr, warum fragst du mich das jetzt schon jetzt? Glaubst du mir das denn nicht, dass ich dich lieb habe? Ich habe es dir doch schon dreimal gesagt. Aber ich glaube, dass Petrus noch nicht durchgedrungen war zu dieser tiefen Erkenntnis, die er über sich selber machen musste. Ein Ausleger hat das mal so beschrieben. Es ist diese tiefe Erkenntnis über uns Menschen. Wir können Gott lieb haben und wir können ihn zugleich verraten. Das ist genau das, was ihm am Kohlenfeuer beim Hohenpriester gesagt hat. Er wusste, er hatte Gott lieb, er hatte auch Jesus lieb. Aber seine Angst war stärker, dass er auch gefangen genommen wird. Und darum hat er ihn verleugnet. Und das sind die zwei Wahrheiten, die über unserem Leben auch als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu stehen können. Wir können Gott von Herzen lieb haben und wir verraten ihn aber auch zugleich immer wieder. Wie oft haben wir gesungen, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, sonntags. Und am Montag fragt dich ein Arbeitskollege, und was hast du gestern gemacht? Und du kriegst noch nicht mal raus, dass du vielleicht Teil eines Gottesdienstes warst. Wie oft haben wir im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt, Christus ist der Herr. Es gibt keine größere Macht. Und wir lassen uns im Alltag ständig verunsichern von irgendwelchen Kriegen. Ich will das gar nicht schlecht machen. Unsere Seele wird runtergezogen von dem, was kaputt ist in der Welt. Dabei bekennen wir, dass Christus der Herr ist. Wie oft haben wir gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben und im Alltag dreht sich nur viel um unser Geld, um unsere eigene Sicherheit. Ich will das nicht schlecht machen, aber ich will nur diese tiefe Erkenntnis deutlich machen. Ja, Herr, so ist unser Herz. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass wir dich lieben, dass wir uns zu dir bekennen, dass wir das vom Herzen wollen. Und du weißt aber auch, dass wir dich ständig in unserem Leben verraten. Der Theologe Timothy Keller hat einer seiner tollsten Sprüche einmal gesagt, wir sind als Kinder Gottes verlorener, als wir das uns selber manchmal eingestehen. Und wir sind zugleich geliebter, als wir es je zu hoffen wagten. Ich wiederhole es noch einmal. Wir sind verlorener, als wir es uns selber manchmal eingestehen. Die erste Wahrheit und die größere, zweite Wahrheit, die das überhebt. Wir sind geliebter, als wir es je zu hoffen wagten. Und zu dieser Selbsterkenntnis führt Jesus den Petrus, auch mit seiner dreifachen Frage. Und er wird ein Leben lang darüber nachgedacht haben. Und Petrus merkt auch, okay, Herr, ich weiß, dass ich dich mit göttlicher Liebe lieben sollte und auch meine Geschwister, aber ich weiß auch, ich aus selber kann das nicht. Ich kann dir nur meine menschliche Liebe geben. Und nun das Schöne ist nun, die reicht Jesus aus. Selbst die menschliche Liebe reicht ihm und sagt so, und jetzt sorgst du für meine Schafe als Aufgeräumter. Und deswegen lernen wir auch, wer in der Gemeinde Jesu dient, du musst deine eigene Zerbrochenheit kennen. Und vielmehr noch die Gnade von Gott kennen, nur dann kannst du Menschen wirklich dienen. Dich wird nichts mehr erschüttern, was Menschen dir erzählen, wo sie versagen, weil du weißt, ja, auch ich bin zu allem fähig. Und viel wichtiger noch, die Gnade Gottes kann aus dir etwas machen, was du noch gar nicht glaubst. Du musst die heilige Kraft Gottes kennen. Deswegen bin ich auch selber ein Mensch. Ich habe so viel Hoffnung für Ehen, die kaputt gegangen sind. Ich habe Hoffnung für Menschen, die Süchte haben. Warum? Weil ich selber auch einer bin. Und weil ich das in meinem Leben durchlebt habe und weil ich die erneuernde Kraft Gottes kennengelernt habe. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich gespürt habe, der Herr Jesus hat das mit mir gemacht. Und deswegen gebe ich keinen Menschen auf, deswegen gebe ich keine Familie auf, deswegen gebe ich keine Gemeinschaft auf. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott so groß ist. Und Seelsorge tun wir auch in genau dieser göttlichen Perspektive, dass Gott etwas aus Menschen machen kann, nicht wir. Und darum Menschen dazu begleiten, hey, was hat Jesus mit dir als nächsten Schritt vor, dass du wächst in seiner Nachfolge und Begleitung. Und Gott hat Petrus diese tiefe Selbsterkenntnis zugemutet und ich glaube das nicht nur, man sieht es auch in seinen Briefen, die er geschrieben hat, er hat dann mit Liebe angefangen, die Kirche zu leiten, mit allem stolpernd, was noch dabei war. Im ersten Petrusbrief schreibt er, setzt euer ganzes Leben ganz auf die Gnade Gottes, bei all eurem Scheitern. Immer wieder neu auf den Neuanfang mit Jesus. Und eine der großen ethischen, geistlichen Herausforderungen, die die Kirche im ersten Jahrhundert hatte, als die ersten Verfolgungswellen kamen, auch im Römischen Reich, wie gehen wir denn mit den Brüdern und Schwestern um, die Jesus nicht treu geblieben sind? Es gab viele, die für Jesus in den Märtyrertod oder die erlitten haben. Es gab aber genauso viele Christen, das wissen wir aus den Zeugnissen der Kirchengeschichte, die nicht standhaft waren. Und dann, das war die große ethische Frage, wie gehen wir denn jetzt mit den Geschwistern um, die nicht Jesus treu gewesen waren, die ihn verleugnet haben? Und dann gab es zwei verschiedene Gruppen. Die einen sagten, ihr habt Jesus verleugnet, wir wollen euch nicht mehr in der Kirche haben, ihr habt es verkackt und ihr könnt euch vorstellen, welche Antwort Petrus gegeben hat. Ein letztes. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Als du jung warst, hast du deinen Gürtel, Petrus, selber umgebunden und du bist hingegangen, wohin du wolltest. Das ist übrigens nichts Schlimmes. Man darf eigene Pläne und Gedanken haben. Aber er sagt ihm auch etwas über die Zukunft. Wenn du einmal alt bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer, damit meint er, Gott wird dich führen und dich dorthin bringen, wo du jetzt noch nicht hin willst. Eine kleine Ansage, die für Petrus galt, dass er einmal selber sterben würde als Märtyrer, als mit seinem Zeugnis seines Lebens. Er wurde wahrscheinlich in den Jahren 64 bis 67 in Rom auch selber gekreuzigt. Und dann sagt Jesus zu ihm am Ende, so und jetzt komm und folge mir nach. Und ich möchte das noch als letzten Impuls geben, wo immer wir Christus folgen, da geht es darum, dass wir auch eigene Lebensvorstellungen und Pläne, die wir haben, die nicht immer falsch sein müssen, die auch nicht immer dem Weg Gottes widersprechen, dass wir sie loslassen, aber dass Christus uns führen darf an Orte und auch vielleicht zu Menschen, die wir uns selber nie ausgedacht hätten. Vielleicht wird Jesus dich an Krankenbetten berufen, an Sterbebetten, wo du so menschlich gesagt hast, da will ich gar nicht hin, da habe ich Angst vor. Aber wenn Jesus dich dahin führt, dann wird er dich mit dahin bringen. Und das Schöne ist ja, Gott wird dich führen, er wird dich leiten, er wird mit dabei sein. Wir sind auch als Gemeinde auf der Suche nun nach einem neuen Ort. Wir wissen noch nicht, ob jetzt St. Martin und Steinkühl der richtige Ort ist. Wir werden in den nächsten Wochen darüber beten. Aber Jesus fragt uns, darf ich euch eventuell mitnehmen an Orte, wo ihr vielleicht jetzt noch gar nicht hin wollt? Aber ich will dahin, weil da ganz viele tolle Menschen sind, die ich lieb habe. Wärt ihr bereit mitzugehen, Menschen nach Hause zu lieben? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt. Und wenn Jesus uns als Jünger sendet, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dann ist damit eben verbunden in dem Weg der Hingabe. So wie ich Menschen zu lieben, so wie ich Menschen immer wieder neu zu vergeben, so wie Menschen nach Hause zu lieben. Ich möchte einen Moment der Stille lassen, dass du Jesus deine ganz eigene Antwort geben kannst, was du empfangen hast. Und nach etwa einer Minute möchten wir aufstehen und gemeinsam das Lied singen, dreimal.